Damit wir die Verbindung bekommen, gebe ich noch einmal einen Überblick über das Buch, sodass wir feststellen können, wo wir sind und wie es weitergeht. Der Hauptteil der Offenbarung, des Buches der Offenbarung, geht von Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5. Was davor ist und was danach kommt, ist einmal mehr einleitend und das andere Mal Schluss. Aber der Hauptteil des Buches besteht aus diesen Kapiteln, Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5. Und dieser Hauptteil kann in drei Teile zusammengefasst werden. Er umfasst das, was Jesus sagt, ist das, das kommt. Er sagt ja im Anfang zu Johannes, schreibe dreierlei. Das, was du gesehen hast, das, was ist und das, was kommt. Das, was er gesehen hat, ist Kapitel 1. Das, was ist, ist der Zustand der Gemeinden, der sieben Gemeinden, Kapitel 2 und 3. Und das, was später kommt nach Johannes, das ist ab Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5. Und dann haben wir die Schlussworte. Hier handelt es sich um das, was kommt bis zur Wiederkunft Jesu Christi und dann danach. Kapitel 4 und 5 beschreiben uns den Gott, der uns die Zukunft mitteilt und der sie beherrscht. Das heißt, wir bekommen hier die göttliche Perspektive über das, was kommt in Kapitel 4 und 5. Dann haben wir die eigentliche Geschichte in verschiedenen Bildern in Form von sieben Siegeln, Kapitel 6 bis 19. Das ist die Geschichte der Welt und speziell der Gemeinde vom Schluss des Neuen Testamentes bis zur Wiederkunft Jesu Christi, Kapitel 6 bis 19. Und Kapitel 20, Vers 1 bis 22, Vers 5, beschreibt dann das, was nach der Wiederkunft Jesu Christi kommt. Also, wir sind im zweiten Teil bei den sieben Siegeln. Hier sollte ich noch einmal wohl daran erinnern, dass wir drei Hauptbilder haben, in Form, wovon uns diese Zeit beschrieben wird. Wenn jetzt diese ganze vordere Wand Tafel wäre, dann könnten wir sie in sieben Teile aufteilen. Ich könnte eine Kreide nehmen und sieben oder sechs Striche machen und wir hätten sieben Teile. Wenn wir jetzt den letzten Teil, wo wir sagen, von hier ab, dies wäre der letzte Teil, den könnten wir jetzt nehmen. Das heißt, wenn, das sind die sieben Siegel, und wenn man zum Ende des sechsten Siegel kommt und zum siebten, dann heißt es, jetzt sind wir am Ende angelangt. Das heißt, das siebte Siegel ist das Ende dieser Zeit. Nur ist es ein etwas längeres Ende. Dieses Ende nehmen wir dann noch einmal vor. So tut Johannes das, zeigt ihm Jesus das. Und wenn wir das jetzt vor uns hier hätten, würden wir das noch einmal aufteilen in sieben Teile. Da hätten wir jetzt sieben Posaunen. Sieben Ankündigungen. Übrigens, diese siebenen werden jeweils aufgeteilt. Vier und dann zwei und eins. Die vier wird halbiert, die zwei wird halbiert. Vier plus zwei plus eins. Auch die Posaunen. Vier Posaunen, die ersten vier. Dann zwei und dann eine Posaune. Diese zwei und die eine Posaune heißen auch zusammen als drei, drei Wehe. Nur das letzte Wehe, die siebte Posaune, ist schon wiederum das Ende vom Ende, ja? Denn wir haben jetzt dieses siebte Siegel aufgeteilt in sieben, und die letzte siebte Posaune ist dann, jetzt sind wir noch näher zum Ende da. Jetzt nehmen wir die siebte Posaune, und die wird dann aufgeteilt in sieben Schalen, sieben Zornschalen. Und wenn wir zur siebten Zornschale kommen, dann sind wir natürlich fast am Ende. Das ist eine ganz kurze Zeit. Dann sind wir am Ende. Wir sind noch nicht zu den Schalen gekommen. Die kommen erst Kapitel 15. Aber wir sind jetzt, Moment einmal, sieben Siegel. Die sind von Kapitel 6 bis 19, ja. Die ersten sechs haben wir in Kapitel 6. Das siebte Siegel haben wir in Kapiteln 8 bis 19. Wir merken also, dass für das Ende sehr viel Raum gebraucht wird, um das Ende zu beschreiben. Weniger um unsere Zeit zu beschreiben als ganz das Ende. Diese Kapitel 8 bis 9 sind also das siebte Siegel, beziehungsweise aufgeteilt in sieben Gerichtsposaunen. Die künden Gericht an. Und dieser Teil ist wiederum aufgeteilt. Da haben wir in Kapitel 8 zuerst die Vorbereitung im ersten Teil, und im zweiten Teil haben wir die ersten vier Posaunen, dann 8 Vers 13 bis Ende von Kapitel 19 haben wir dann die drei letzten Posaunen, sprich die letzten drei Wehe. Und in diesem Abschnitt sind wir jetzt, in diesen drei Wehen. Die letzten drei Posaunen mit den drei Wehe, das ist Kapitel 8, Vers 13 bis 19, 21. 8, Vers 13 haben wir die Ankündigung, dann Kapitel 9, 1 bis 12 haben wir das erste Wehe. Dann Kapitel 9, Vers 13 bis 11, Vers 13, das zweite Wehe, oder die sechste Posaune, die zweitletzte Posaune. Und jetzt sind wir gekommen zur siebten Posaune. Das heißt, zum letzten Teil des letzten Teils dieses Abschnittes, der siebten Posaune. Und diese siebte Posaune ist gleich dem dritten Wehe, und das beginnt mit Kapitel 11, Vers 14. Und da wollen wir beginnen zu lesen. In Kapitel 11, Vers 14 bis 19, also 14 bis Ende, da haben wir einige Aussagen zunächst zu diesem dritten Wehe. Einige wichtige Aussagen. Ich lese diese Verse. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt mit Schnelligkeit. Wir haben hier einen Ausdruck im Griechischen, der den Luther normalerweise, glaube ich, mit bald übersetzt. Und vielleicht haben Sie das auch so in Ihrer Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es im Französischen lautet. Aber ich glaube, besser wäre die Übersetzung mit Schnelligkeit. Das Wort bedeutet beides, entweder bald, zeitlich oder schnell, was Geschwindigkeit betrifft. Und ich glaube, das Zweite trifft eher zu. Dieses Wehe kommt mit Schnelligkeit. Bald ist er relativ. Und der siebente Bote oder Engel posaunte. Und es entstanden laute Stimmen in den Himmeln, die sagten, die Königreiche der Welt sind in den Besitz unseres Herrn gekommen und den seines Gesalbten, und er wird als König herrschen in alle Ewigkeit. Wir sind hier nicht nur im siebten Siegel, sondern in der siebten Posaune innerhalb des siebten Siegels. Wir sind jetzt kurz vor dem Ende. Der Kampf zwischen Satan und Jesus Christus spitzt sich zu. Und jetzt kann man bereits sagen, jetzt bald kommt das Ende und Jesus wird seine Herrschaft antreten. Aber er hat schon in einem gewissen Sinne seine Herrschaft angetreten, denn obwohl der Feind hier auf Erden wühlt und kämpft, so ist Jesus im Himmel souverän König. Das sieht heute nicht so aus und wird in jener Zeit vielleicht noch weniger so aussehen. Dennoch ist das für uns ein Trost als Gemeinde zu wissen, dass wenn alles bewölkt wird, so wie alles bewölkt ist und die Sonne aber oberhalb scheint, das sieht man im Flugzeug ganz besonders, ja. Da fliegt man über lauter Wolken unter einem blauen, sonnigen Himmel. So ist das, wenn man die himmlische Perspektive hat. Und wenn alles bewölkt zu sein scheint, geistlich hier auf Erden, sollen wir wissen, unser Herr ist auf dem Thron. Das haben wir in Kapitel 4 und 5 gesehen. Der Herr, Gott, ist auf dem Thron und Jesus Christus ist zu seiner Rechten. Das heißt, er kommt in den Besitz der Weltreiche und er wird herrschen in all Ewigkeit. Übrigens, dieser Vers 15 wirft Licht auf eine Stelle in 1. Korinther 15. Da steht einmal geschrieben, dass wenn Jesus wird herrschen, und wenn er fertig ist mit seiner Herrschaft, dann gibt er, oder am Ende einer gewissen Zeit, übergibt er die Herrschaft Gottes. Und dann heißt es, wird Gott alles in allem oder allen sein. Daraus schließen manche, dass dann alles Feindliche aufgehoben sein wird und eine gewisse Allversöhnung stattgefunden haben wird. Das steht nicht geschrieben. Auch steht nicht geschrieben, dass Jesus irgendwie immer noch in einer geringen Stellung ist, wie das in der Niedrigkeit war. Es gibt Christen, die haben große Schwierigkeit mit der Person Jesu. Die sagen, der Jesus hat doch gesagt, der Vater ist größer denn alles, er ist größer denn ich und so weiter und können nicht glauben, wirklich glauben, dass Jesus genauso Gott ist wie Gott der Vater. Es fällt ihnen schwer. Wir hatten mal einmal, als ich an der Akademie war, am Anfang, da kam ein Mann, ein Pfarrer aus Deutschland in Frage als Dozent an der Väter. Und dann haben wir erfahren, dass er nicht an die Gottheit Jesu Christi so richtig glauben konnte. Er hing eigentlich einer sehr alten Irrlehre an, die man schon in der Frühkirche kennt und die dann sehr scharf bekämpft wurde und dann auch, Gott sei Dank, besiegt wurde. Die wurde damals vertreten von den Arianern, die übrigens das Evangelium, so wie sie es kannten, zuerst wohl nach Südfrankreich kamen und dann auch nach Deutschland. Interessant, was für Missionare Gott manchmal gebrauchen kann. Aber die glaubten wohl an Jesus und an seinen Kreuzestod und so weiter, aber sie meinten, dass Jesus immer der Niedrige sei, der er war, als er hier auf Erden war. Wir vergessen aber, dass als Jesus als Mensch hier war, er gleichzeitig vollblütiger, entschuldigen der Ausdruck, aber vollgültiger Gott war. Ich und der Vater sind eins. Ja. Das finden viele Leute schwer zu glauben. Und er auch. Und als ich das so erfuhr, dann sagte ich zu Bruder Kühling, der kommt nicht in Frage als Dozent bei uns. Ja. Das dürfen wir nicht zulassen. Obwohl er Israel liebt und so weiter, war ein großer Liebhaber von Israel. Das durfte uns jetzt nicht 15. Gott wird sein, alles in allem, und Jesus wird dem Vater untertan sein. Natürlich wird Jesus untertan sein, aber nicht so niedrig wird er sein, wie er hier auf Erden war, als er für uns starb. Er ist ja später wieder erhöht worden. Philipper 2, er hat sich erniedrigt, Stufe für Stufe, bis zum Tod am Kreuz. Er ging ins Grab, aber dann wurde er erhöht und hat eine Stelle eingenommen neben dem Vater. Und werden ihm seine Feinde zum Fußschemel gemacht, steht geschrieben. Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 sagt, dass wenn Jesus die Herrschaft antritt, wenn er wiederkommt, dann wird er bis in alle Ewigkeit herrschen, auch über 1. Korinther 15 hinaus. Mit anderen Worten, 1. Korinther 15 spricht nicht davon, dass Jesus die Herrschaft abgibt, sondern dass auch am Ende, am Schluss des tausendjährigen Reiches, auch dann, wenn alle Feinde ihm untertänig geworden sind, dass Jesus dann weiter die Herrschaft behält und nie abtrünnig wird, wie es Satan einmal wurde. Denn hier geht es ja um die Besiegung des Erzfeindes Satans. Und hier steht geschrieben, in Offenbarung 11, Vers 15, wenn Jesus Satan besiegt, wird Jesus nie abtrünnig werden. Er wird bei Gott bleiben und wir werden eine gerechte Herrschaft haben bis in alle Ewigkeit. Mit anderen Worten, die Herrschaft der Welt und des Universums ist in guten Händen. Wir werden nie wieder so etwas erleben, wie man unter Luzifer es erlebt hat. Vers 16. Und die 24 Ältesten, die Vertreter der Gemeinde Jesu, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Sie sagten, wir danken dir, Herr Gott, Machthaber über alles, der ist und der war und der kommt, weil du deine große Kraft an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Völker waren zornig, und dein Zorn ist gekommen, Gottes Zorn gegen den Zorn von Menschen. Auch die Zeit der Toten ist gekommen, um gerichtet zu werden. Und die Zeit ist gekommen, den Lohn zu geben deinen Sklavendienern, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Geringen und den Großen, und die zu verderben, die die Erde verderben. Dies ist sehr aktuell heute. Heute wird die Erde verdorben. Menschen bangen oft um die Erde, aber man macht ruhig weiter, ja? Die Erde wird verdorben. Warum haben wir Umweltschwierigkeiten? Es geht um den Franken. Es geht um das Geld, ja? Niemand will aufhören. Niemand will der Erste sein, der hier verzichtet. Jeder will weitermachen, trotz des Schadens, der Gottes, Schöpfung Gottes zugefügt wird. Manchmal gibt es hier und da ein Bremsen, aber es lohnt es, manchmal richtet es mehr aus als das andere Mal. Aber die Menschheit als solche macht einfach weiter. Und es wurde geöffnet das Heiligtum Gottes im Himmel. Und es wurde gesehen die Lade seines Bundes in seinem Heiligtum. Und es entstanden Blitze und Stimmen und Donner und ein Erschüttern oder Erdbeben und großer Hagel. Vers 19 ist bezeichnend. Wir haben zuerst den Blick in den Himmel und dann den Blick auf die Erde. Der Blick in den Himmel zeigt einen offenen Himmel mit einem offenen Heiligtum. Frage, gibt es im Himmel einen Tempel? Nein. Im Himmel hat es keinen Tempel. Wenn in der Offenbarung davon die Rede ist, dass es dort einen Altar gibt, einen Thron, eine Bundeslade und so weiter, ein Heiligtum, dann sind das Bildwörter aus dem Alten Testament. Was soll das heißen, wenn jetzt bildlich gesagt wird, im Himmel ist es wie wenn die Stiftshütte, das Allerheiligste, geöffnet ist und dort im Allerheiligsten war die Bundeslade und diese ist jetzt sichtbar. Das ist ein sehr interessanter Blick, den man da tut. Mit anderen Worten, man tut einen Blick ins Allerheiligste, wo Gott selbst thront. Thront. Wo die Bundeslade ist. Das heißt, man wird an den Bund Gottes erinnert. Die Bundeslade war das Zeichen vom Bund Gottes mit Israel. Und wenn wir jetzt hier einen Blick tun in die Bundeslade, dann tun wir einen Blick in die Geheimnisse der Treue Gottes. Das heißt, wir merken, Gott ist auf dem Thron im Heiligtum und seine Gerechtigkeit wird er wahren hier auf der Erde. Er wird seine Feinde, die Ungerechten, überwinden und uns wird er treu bleiben. Die Bundeslade, gleichsam ein Bild davon, im Bilde, ist ein Zeichen davon, dass Gott seiner Gemeinde treu bleibt und dass Gott die Feinde der Gemeinde besiegen wird. Die Gemeinde kennt in dieser Welt immer wieder große Verfolgung. Siehe die Verfolgung der Hugenotten und so weiter. Das wird alles einmal gerecht werden. Gott wird Rache üben und die Seinen werden belohnt werden. Hier am Ende, kurz vor dem Ende, wo der Kampf sich zuspitzt, gewährt Gott einen Blick in sein Heiligtum. Das heißt, er erinnert, dass er immer noch auf dem Thron ist. Er ist immer noch der heilige Gott und er bleibt seinem Volk treu. Weil Gott seinem Volk treu ist, weil er heilig ist, entsteht Gericht hier auf Erden. Und davon sprechen die Blitze, die Stimmen, die Donner und das Erschüttern und der große Hagel. Jetzt kommen wir zu Kapitel 12. In Kapitel 12 und 13 haben wir gewisse Ereignisse beschrieben, auch in Bildform zum großen Teil, aber auch sehr stark in geschichtlicher Form. Hier ist eine starke Mischung von Geschichte und Bild. Hier haben wir ein Abweichen von der Reihenfolge der Posaunen und so weiter. Es wird etwas eingeschaltet und wir haben einige Ereignisse berichtet um die zwei unsichtbaren Erzfeinde Gottes. Ereignisse um die zwei großen Erzfeinde Gottes. Welche zwei sind das? In Kapitel 12 haben wir Ereignisse um den unsichtbaren Erzfeind Gottes, sprich Satan, der hier als Drache bezeichnet wird. Und in Kapitel 13 haben wir Ereignisse um den sichtbaren Erzfeind Gottes, sprich den Antichristus. Zuerst Kapitel 12, Ereignisse um den unsichtbaren Erzfeind Gottes. Welche Ereignisse sind das? Das sind etwa 6 Ereignisse, die in Kapitel 12 erwähnt werden. Zuerst Verse 1 und 2, wir sehen eine Frau, die ein Kind bekommt, eine Frau gebärt, 1 und 2. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Sie schrie in Kindesnöten, da sie schwanger war und in großer Qual bei der Geburt. Man rätselt immer wieder, wer diese Frau darstellen soll, denn es ist offensichtlich ein Bild, ganz offensichtlich. Die Frau ist bekleidet mit einer Sonne. Nun, die Sonne ist kein Kleid. Der Mond ist auch nicht unter ihren Füßen. Sie müsste dann sehr, sehr groß sein. Diese zwei Himmelskörper, Sonne und Mond, erinnern an die Träume Josefs. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir eine gewisse Rückblendung haben in der Geschichte. Es werden hier Zusammenhänge aufgezeigt in Bezug auf Israel. Manchmal meint man, die Frau sei die Gemeinde, aber ich finde das etwas unwahrscheinlicher, als dass es hier Israel ist. Michael, mit dem wir es gleich zu tun haben, diesem Kapitel, ist in der Schrift gleichsam der Verteidiger, der himmlische Verteidiger des Volkes Israels. Er steht gleichsam Pate für Israel. Wir haben es hier wahrscheinlich mit Israel zu tun. Gott beschreibt in seinem Wort Israel oft als Frau im Alten Testament. Sie ist herrlich hier, mit der Sonne bekleidet, Mond unter ihren Füßen. Auf ihrem Haupt hat sie einen Kranz von 12 Sternen. die 12 Stämme Israels wahrscheinlich. Sie schrien Kindesnöten, da sie schwanger waren und in großer Qual bei der Geburt. Bei der Geburt von Jesus Christus, der aus Israel hervorkommt, gibt es große Qualen, wenigstens anschließend. Kindesnöten oder Geburtsqualen sind normalerweise vorher. Israel lebt diese auch, aber ich glaube, dass das Kind, das geboren wird, der Herr Jesus ist. Vielleicht liege ich falsch, mal sehen, wenn wir dort ankommen oder wie es sein wird, was Gott hier bedeutet hatte, aber so scheint mir das wenigstens zu sein. Jetzt kommen wir zum zweiten Ereignis. Ein Drache lauert. Den Drachen hat es nie gegeben. Es gibt kein Drachentier. Das ist ein pures Legendentier. Ob in der chinesischen Legende oder in einer anderen Legende oder in der Schrift. Das ist ein Bild und steht in diesem Fall für den Feind Satan. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, man merke sich die Farbe, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, man merke sich die beiden Zahlen, und 7 Diademe oder Kronen auf seinen Köpfen, auf den 7 Köpfen. Sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels weg. In Vers 1 sind Sterne Stämme Israels, hier in Vers 4 sind sie wahrscheinlich Engel. Dies spricht möglicherweise von dem 3. Teil der Engel, die abfielen, als Satan abfiel, als Luzifer abfiel und sie ihm nachgingen. Fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels weg und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die dabei war, zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Hier haben wir also den Drachen, der bereit ist, das Kind zu fressen, und davon können wir in den Evangelien lesen. Das 3. Ereignis ist die Rettung von Kind und Mutter in den Versen 5 und 6. Und sie gebar ein männliches Kind, einen Sohn, der über alle Völker ein Hirt mit eisernem Stabe sein soll, König mit eisernem Stabe im tausendjährigen Reich. Und ihr Kind wurde entrückt, das ist wahrscheinlich die Himmelfahrt Jesu Christi, hin zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort ernähre 1260 Tage lang. Hier tut man einen Sprung in die letzte Zeit, in welcher Israel als Volk, wenigstens ein Rest Israels, bewahrt bleibt während 3,5 Jahre. Wir kommen zum 4. Ereignis. Es entsteht ein Kampf zwischen guten und bösen Engeln. Verse 7 bis 9. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Boten kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Boten. Und sie wurden nicht die Stärkeren, noch wurde ihre Stätte mehr im Himmel gefunden. Und der große Drache wurde geworfen, die alte Schlange, Teufel genannt, auch Satan, der irreführt das ganze Weltreich, das heißt alle Menschen auf der Welt, geworfen auf die Erde und seine Boten mit ihm. Hier muss ich gestehen, weiß ich nicht, was das heißt, dass der Satan aus dem Himmel geworfen wird. Das kann ich nicht erklären. Ich weiß, es gibt in den Kommentaren Erklärungen, aber mir ist das noch nicht ganz verständlich, dass der Satan aus dem Himmel geworfen wird. Kommen wir zum weiteren Ereignis, zum 5. Wir haben hier eine Stimme aus dem Himmel über den Sieg der guten Engel. Verse 10 bis 12. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist geworden das Heil und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten. Das heißt, damit, dass Satan besiegt wurde, ist auch der Sieg auf der Erde gesichert. Mit anderen Worten, wir sehen, dass die Nationen der Welt ihre Stärke von Satan bekommen. Das schreibt die Schrift immer wieder, dass der Feind in den Regierungen und in den Völkern als solchen wirkt. Und wenn hier Spannungen sind, ist das hinter den Kulissen ein Kampf zwischen Gott und Satan. Die Bühne ist die Menschheit. Menschen ringen um die Übermacht. Das kann manchmal sehr still zugehen, wie heute. Der Kampf scheint heute sehr, sehr still zu sein, aber es ist ein echter Kampf, wo das sogenannte New Age-Zeitalter begonnen haben soll. Diese Leute sind sehr, sehr still, aber sie gehen vorwärts. Es sind Boten oder Werkzeuge Satans, die die Oberhand gewinnen wollen. Und ihr ausgesprochenes Ziel ist es, alle Religionen zu vernichten. Nicht nur den Islam, auch das Judentum, auch das Christentum. Alle Christen, alle Juden, alle Religion soll verschwinden. Das tun die nicht gleich auf einmal. Das tun die nicht also am Anfang. Sie suchen zuerst die richtigen Stellungen zu bekommen in der Gesellschaft, sodass sie das Sagen haben. Und dann können sie entsprechend vorgehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es ihnen nicht ganz so gelingen wird, wie sie ihr Programm aufgestellt haben. Von der Offenbarung her muss gesagt werden, dass die Religion bis ganz kurz vor der Wiederkunft Jesu eine sehr große Rolle spielen wird in Form des sogenannten Babylons, der falschen Kirche. Das heißt, ich glaube, das wird eine Mischung sein von verschiedenen Religionen, aber auch mit dem Christentum. Es kann gut sein, dass ein Repräsentant des Christentums das Oberhaupt ist, das ist gut möglich. Auf jeden Fall wird das Tier, der Antichristus oder die antichristische Welt, das antichristische Reich, geritten werden, gesteuert werden von einer Hure, von einer Religionsgruppe. Das steht fest. Mit anderen Worten, die Religion ist so stark in den Völkern, dass die New Age-Leute sie nicht so schnell beseitigen werden können, wie sie es wollen. Und sie werden damit rechnen müssen, genau wie im Osten man mit der Kirche rechnen muss, in Polen und anderen Ländern. Und heute neu wiederum offenbar in Russland. Das liest man vielleicht nicht in den Tageszeitungen, aber es ist der Fall. Russland scheint neu die Kirche stärken zu wollen, beziehungsweise ihr Raum zu geben. Man muss mit ihrer Kraft rechnen. Und sie wird eine reitende Stellung einnehmen, eine führende, eine bestimmende Stellung nehmen, in welcher Regierung auch kommen mag in der Zukunft. Wir sind in den Versen 10 bis 12, ja. Der Himmel spricht von einem Sieg. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist geworden das Heil und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Dass Satan hinter den Kulissen kämpft. Und wenn er besiegt ist, wie hier durch Michael, dann ist der Sieg auch im Raum der Menschen schon sichergestellt, obwohl die letzten Kämpfe noch ausgefochten werden müssen. Und sie überwanden ihn. Wer ist hier sie? Sie in Vers 11 bezieht sich auf die Brüder von Vers 10. Man sollte die Verbindung zwischen Vers 10 und Vers 11 beachten. Es lohnt sich hier, sich etwas zu vertiefen. Ich habe nicht die Zeit, ins Detail zu gehen. In Vers 10 steht geschrieben, dass Satan die Brüder, das heißt die Christen, vor Gott verklagt. Aber diese Anklage bei Gott ist gleichzeitig ein Zeichen von seinem Kampf gegen diese Brüder hier auf der Erde. Die zwei gehen zusammen. Satans Kämpfen gegen die Gemeinde und im geistlichen Raum bei Gott sein Anklagen dieser Brüder vor Gott. Aber wie gewinnt ein Christ, wie gewinnt Gemeinde den Sieg über Satan, wo immer Satan kämpft? Wie kann man den Sieg bekommen? Vers 11 ist ein sehr praktischer Vers für jeden von uns, der gegen den Feind siegreich kämpfen will. Sie überwanden ihn wie? Durch das Blut des Lammes, genauer Lämmleins. Jesus hat sich sehr gedemütigt, ist ein Lämmlein geworden. Aber durch sein Blut, das heißt durch seinen stellvertretenden Tod. Wir werden nie den Sieg bekommen, irgendwo, wenn wir nicht immer wieder zu Golgatha Stellung nehmen. Das heißt, wir sagen, ich bin bereits gestorben in Jesus Christus. Und dann kann der Feind mir nichts antun, ja? Mit einem Toten kann er ja nichts tun. Man beruft sich auf das Blut Jesu Christi, für mich vergossen. Jesus ist für mich gestorben. Satan, du musst dich mit ihm abfinden. Ja? Man versteckt sich hinter Jesus und seinen Tod. Sie bekämpften ihn, überwanden ihn durch das Blut des Lammes und zweitens durch das Wort ihres Zeugnisses. Das heißt, mit dem Wort Gottes legen wir Zeugnis ab. Nicht nur sagen wir, ich bin ein Kind Gottes, oder wir sagen, irgendwie geben zu verstehen unserem Leben, dass wir Christen sind. Nein, unser Zeugnis muss sich auf das Wort Gottes basieren. Muss das Wort Gottes sein. Wir müssen zum Wort Gottes Stellung nehmen. Und drittens, sie liebten nicht ihr Leben bis zum Tode. Wenn wir unser Leben festhalten, dann werden wir es verlieren. Und wenn wir bereit sind, unser Leben zu verlieren, dann können wir den Sieg bekommen. Man sollte bereit sein zu sterben, bevor man den Willen Satans oder der Sünde tut. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, sagt die Stimme weiter. Und ihr, die ihr in ihnen euer Zelt habt, wehe den Bewohnern der Erde und des Meeres, weil der Teufel hin zu euch niedergekommen ist, mit großer Wut, wissend, dass er wenig Zeit hat. Wir haben hier zwei Wohnorte genannt. Einen himmlischen Wohnort und einen irdischen Wohnort. Wo wohnen Christen? Wo wohnen die Gläubigen? Paulus sagt, wir haben unser Bürgerrecht im Himmlischen. Paulus sagt, warum tut ihr, als ob ihr in der Welt wohnen würdet? Im Leib wohnen wir noch in der Welt. Aber die Frage ist, wo bin ich geistlich zu Hause? Wo ist meine Welt? Meine geistliche Welt, wo ich wirklich meine Nahrung finde, die sollte die geistliche Welt sein. Die sollte der Himmel sein. Dort sollte ich mein Zelt aufgeschlagen haben. Dann gibt es eine andere Wohnung, das ist die Erde. Da sind die Nichtchristen zu Hause. Immer wieder in Offenbarung lesen wir von Bewohnern der Erde. Das heißt, das sind solche, die hier auf der Erde ihr Zuhause haben. Sie leben für diese Welt. Sie leben für dieses Leben. Nach diesem Leben kommt nichts. Sie leben für den Leib. Sie leben für ihre Haut und so weiter. Sie leben für ihren Appetit. Sie leben für ihr Portemonnaie. Kürzlich war ich in Davos zur Versammlung und dann erzählt man mir dort, es gibt Deutsche, die arbeiten und schuften und sparen das ganze Jahr, fast das ganze Jahr, um dann wie die Könige zu leben in den Ferien in Davos, wo man 130 Franken ausgeben kann pro Person für eine Abendmahlzeit. Ja. Das ist für viele Leute normal. Übrigens auch in der Nähe von Basel können Sie ohne weiteres 100 Franken ausgeben pro Person, ja, für ein Abendessen. Aber die leben für diese Welt, ja, für diese Welt. Ich spreche jetzt Schweizer Franken, ja, nicht Französisch. Ja. Die Bewohner der Erde, die lachen über den Himmel. Die machen sich lustig über uns, wenn wir von geistlichen Dingen sprechen. Sie glauben an Gott und so weiter. Meine Frau wurde mit einer anderen Frau bekannt über eine gemeinsame Freundin der beiden. Und die war zum Glauben gekommen durch diese durch die Frau, die in der Mitte von Freunde von beiden war. Und als diese zwei sich trafen, kennenlernten, dann hat sich herausgestellt, das heißt, die andere Frau gab vor, Atheistin zu sein. Und dann, als sie das so erzählte von der Selbstverständlichkeit, dass es keinen Gott geben würde und so weiter, hat sie gemerkt, dass ihre neue Bekannte nicht so richtig mitmacht im Gesicht. Ja, da ist etwas, sie ist offenbar anderer Meinung. Und dann sagt, Sie glauben doch nicht etwa an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Ja. Übrigens, ich kann Ihnen auch ein Buch zu lesen geben und so weiter, wodurch sie dann unter anderem zum Glauben kam. Sie gab vor, nicht an Gott zu glauben. Sie wohnte in dieser Welt, das war ihr Zuhause, ja? Die Leute machen sich lustig über uns, wenn wir an Gott glauben. Sie leben für diese Welt. Aber als sie Jesus kennengelernt hatte, dann hat sie sich so unbändig gefreut darüber, über das Wort Gottes und so weiter. Jetzt war sie mit einmal zu Hause in einer anderen Welt. Und da gab es sofort eine Kluft zwischen ihr und der Familie, die gottfeindlich gegenüber eingestellt ist, ja? Oder war, ich weiß nicht, wie ich jetzt sieht. Sofort eine Kluft. Die Welt kann uns nicht verstehen. Wir sind für sie ein Fremdkörper. Nun, wir müssen zum Schluss kommen. Wir sind noch nicht durch Kapitel 12 gekommen. Ich dachte, ich würde durch Kapitel 13 wenigstens kommen. Aber lesen Sie ruhig weiter. Und wenn Sie mal zwischendurch Fragen haben, stellen Sie die ruhig. Dann können wir darauf eingehen. Wir wollen noch einmal beten. O Herr, wir danken dir, dass du auf dem Thron bist und dass wir trotz Verkennung hier auf der Erde sicher sein dürfen, dass du uns treu bleiben wirst und dass du fertig werden wirst mit unseren, mit denen, die uns Schwierigkeit bereiten. Herr, manchmal kennen wir keine Feindschaft, manchmal ist unser Leben so ruhig. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dann davor bewahrst, gleichgültig zu werden. Lass uns diese Zeit benutzen, um uns vorzubereiten auf schwere Tage. Lass uns sie nicht vergeuden. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, die Zeit auszukaufen, wissend, dass sie so oder so böse Zeit ist. Ich bitte dich, Herr, dass du uns auch begleitest auf dem Heimweg und dass unsere Gedanken auch während des Tages bei dir sein dürfen. Amen.